Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Wow, was für eine Situation, in der wir Jesus hier wiederfinden. Eine extrem außergewöhnliche Situation. Eine Situation, die so geprägt ist von extremen und intensiven Emotionen und Sehnsüchten und Gefühlen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist bei diesem Online-Gottesdienst. Mein Name ist Erwin Schwind, ich bin einer der Pastoren dieser Kirche und ich freue mich sehr darüber, auch wenn du nicht live hier in dieser Kirche bist, sodass du live an diesem Gottesdienst dabei bist. Schon beim letzten Gottesdienst haben tausende Menschen das Ganze mitgefeiert und miterlebt in dieser schwierigen Phase. Und wir alle machen in diesen Tagen Dinge, die wir bisher noch nie getan haben und finden uns in Situationen wieder, in denen wir uns noch nie wiedergefunden haben. So wie Jesus im Garten Gethsemane. Nur kurze Zeit, bevor er am Kreuz starb, was wir in einigen Wochen an Ostern feiern werden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn ich mit Menschen in den letzten Tagen gesprochen habe, dann habe ich nicht selten gehört, boah, ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir mal in so eine Situation hineinkommen. So etwas habe ich noch nie erlebt. So etwas hätte ich mir nie vorstellen können. Und so möchte ich jetzt nochmal Jesus darum bitten, dass er durch sein Wort und durch diese Erlebnisse, die in der Bibel drin stehen, dass er unseren Glauben stärkt und uns ermutigt. Du darfst gerne mit mir beten. Danke, Vater, dass du mit uns bist. Und auch in dieser historischen Krise und Herausforderung dürfen wir zu dir kommen und unser Vertrauen auf dich setzen. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort uns Klarheit gibst und uns navigierst durch die großen Herausforderungen, in denen wir uns befinden. Amen. Ja, falls du deine Bibel dabei hast, möchte ich ermutigen, sie rauszuholen und in diesen Text hineinzuschauen. Wir gucken uns die Situation an, in der sich Jesus befindet. Ein Abend vor Karfreitag. Er war mit seinen Jüngern gerade beim Abendmahl. Sie hatten einen gemeinsamen Abend zusammen, haben zusammen gegessen, hatten Gemeinschaft miteinander. Und danach gingen sie in den Garten. Und so steigen wir ein in Matthäus 26 ab Vers 36. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir erleben hier Jesus in einer heftigen Situation. Wir erleben hier Jesus in einer Situation extremer Gefühle. Angst, Traurigkeit. Ja, Jesus hat einen eigenen Willen. Er hat starke Emotionen. Und irgendwie geht er für mich etwas unerwartet mit diesen Empfindungen und seinem eigenen Willen um. Wenn ich mir das anschaue, wie Jesus damit umgeht, dann, ja, als ich das erste Mal das Ganze so bewusst las, dachte ich, hey Jesus, es ist eine schwierige Situation, aber müsstest du nicht einfach mehr Vertrauen haben in deinen Vater? Müsstest du nicht gerade jetzt in dieser Situation, deine Jünger gucken dir zu, sie sind dabei, Stärke zeigen, Souveränität zeigen? Aber Jesus öffnet hier sein Herz, er gibt uns einen Einblick in seine Gefühlswelt. Und wir bekommen hier einen Einblick in die Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. In einer Situation und mit einer Gefühlswelt, wie wir ihn eigentlich an keiner anderen Stelle in der Bibel so wiederfinden. Jesus fragt sich nicht, okay, ist das eigentlich überhaupt in Ordnung, dass ich so ängstlich bin? Müsste ich nicht eigentlich mehr Vertrauen haben? Ist das in Ordnung, das jetzt überhaupt zu meinem himmlischen Vater zu sagen und zu beten? Ist das richtig? Nein, wir bekommen hier einen ungefilterten Eindruck, wie Jesus zu seinem Vater spricht und ihm einfach sein Herz, seine Gefühle, all das offenbart und zu ihm bringt. Und vielleicht verbindest du mit dem christlichen Glauben eher, so ein religiöses System, in dem es darum geht, was du tust und was du nicht tun solltest, in dem es darum geht, irgendwie die Bibel zu lesen, zur Kirche zu gehen, zu spenden und gute Dinge zu tun. Und in diesem System muss man aufpassen, was sagt man und wie sagt man das und du fragst dich, na gut, wenn ich beten will, worauf muss ich da achten und wie sollte ich beten? Aber Jesus zeigt hier, dass es bei Gott nicht um irgendein religiöses System geht, sondern dass es um eine Beziehung geht. Gott, der himmlische Vater, wünscht sich nicht ein perfektes Christsein mit perfekten, wunderbar fromm und schön formulierten Gebeten, sondern das, wonach sich der Vater im Himmel sehnt, ist, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen. So wie wir sind, mit den Gefühlen, die uns gerade überwältigen wollen, mit all den Gedanken, die uns gerade beschäftigen. Und dass wir all diese Dinge, so wie es ist, einfach zu Gott bringen. Ich muss mir nicht die Frage stellen, ist das jetzt okay? Darf ich so mit Gott reden? Müsste ich jetzt nicht eigentlich, sondern ich darf so wie ich bin zu Gott kommen. Und mich persönlich, mich ermutigt das so sehr. Es nimmt mir so eine Last von den Schultern zu wissen, Gott geht es nicht um irgendein perfektes Christsein, sondern das, was er sich wünscht, ist eine innige, eine ehrliche Beziehung. Ich habe 3 kleine Kinder und wenn die etwas wollen und wenn die etwas fühlen, dann stellen die sich nicht die Frage, okay, ist das in Ordnung, dass ich das will oder kann ich diesen Wunsch vor meinem Papa und meiner Mama äußern, sondern sie machen es einfach. Nicht mit allen Menschen, nicht mit allen Personen. Bei Menschen, die ihnen fremder sind, trauen sie sich das nicht. Aber ihre Offenheit ist ein Zeichen der Vertrautheit zwischen ihnen und uns als Eltern. Und diese Vertrautheit, diese Beziehung, die wünscht sich Gott. Er möchte dein Papa sein, dein Vater sein, zu dem du einfach so kommen kannst, wie du bist. Und falls dir diese Art von Beziehung zu Gott fremd ist, möchte ich dich einladen, das zu entdecken und auf eine Reise zu gehen. Gleichzeitig bedeutet diese Tatsache, dass er zu seinen Wünschen und zu seinen Gefühlen steht, nicht, dass seine Gefühle und Emotionen seine Entscheidungen und sein Handeln bestimmen. Wenn wir uns anschauen, kommt er trotzdem, er öffnet sein Herz, aber er kommt trotzdem zu diesem so bemerkenswerten Satz in Vers 39, wo er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wisst ihr, wenn wir uns diesen Vers etwas genauer anschauen, stellen wir fest, das Problem, was Jesus hatte, war nicht, dass er etwas völlig anderes wollte, als das, was Gott wollte. Nein, Jesus wusste, wozu er da war. Er wusste, was seine Mission war, was das Ziel dessen war, dass er als Gott und 100% Mensch auf dieser Erde war. Es war die größte Rettungsaktion der Menschheit. Denn Gott konnte es nicht weiter ansehen, wie sich die Menschen immer mehr von ihm entfremdeten, ihm den Rücken kehrten und ihr eigenes Leben kaputt machten. Und so wählte er einen Weg. Er wurde selbst Mensch, um uns seine Liebe zu zeigen und zu offenbaren, um uns deutlich zu machen, wie sehr wir, wie sehr ich, wie sehr du ihm am Herzen liegen. Und Jesus wusste ganz genau, wozu er auf dieser Erde war. Und auch in diesen Momenten hat er das nicht vergessen. Aber manchmal ist das Problem nicht das, was wir wollen, und dass unsere Ziele sich so extrem unterscheiden von Gottes Zielen. Manchmal ist nicht das Problem, was wir wollen, sondern wie wir es wollen. Manchmal ist nicht das Problem das Ziel, das wir haben, sondern wie wir dieses Ziel erreichen. Wenn wir uns Vers 39 anschauen, ja, da sagt er, aber nicht wie ich es will, sondern wie du willst. Manchmal geht es gar nicht so sehr darum, was du willst, sondern wie du es bekommen willst. Und Jesus ist hier in einer Situation, er weiß, wozu er da ist, aber er sagt, Vater, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, um an dieses Ziel zu kommen, dann wäre das so, so gut. Gott, gibt es da nicht irgendwie einen anderen Weg? Einen vielleicht einfacheren? Ein Weg mit weniger Schmerzen, einen kürzeren Weg, um an dieses Ziel zu kommen. Jesus hatte dasselbe Ziel wie sein himmlischer Vater. Aber in diesem Moment ist er so überwältigt von den Emotionen und von den Ängsten, von der Traurigkeit, dass er irgendwie die Hoffnung hat, es gibt vielleicht doch einen anderen Weg, um an dieses Ziel zu kommen. Ich weiß nicht, welche Wünsche und Emotionen dich gerade prägen. Welche Ziele und Sehnsüchte du hast. Vielleicht ist ein Mensch, der dir nahe steht, krank geworden. Sei es an Corona infiziert oder auch an einer ganz anderen Krankheit. Und es geht vielleicht tatsächlich um Leben und Tod. Und du wünschst dir so sehr, dass dieser Mensch gesund wird. Weißt du, das ist ein guter Wunsch. Vielleicht wünschst du dir einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben. Und das schon seit längerer Zeit. Das ist ein guter Wunsch. Auch Gott hat diesen Wunsch für dein Leben. Vielleicht wünschst du dir einen Job, der dich erfüllt, der zu deinen Stärken passt und bei dem du gut verdienst. Das ist ein guter Wunsch, das ist ein gutes Ziel. Vielleicht wünschst du dir eine Familie. Vielleicht wünschst du dir, dass Menschen dich respektieren, dich ehren, dich lieben, dich annehmen, so wie du bist. Weißt du, das sind alles super Wünsche, die Gott mit dir teilt. Das Letzte, was Gott für dein Leben möchte, ist, dass er dir irgendetwas, was gut für dich ist, nicht gönnt. Gott ist kein Spiel- oder Spaßverderber, der dir einfach nur ein schwieriges Leben geben möchte. Gott hat gute Gedanken für dein Leben. Er möchte dir ein erfülltes Leben geben. Aber manchmal führen uns die besten Ziele und die besten Wünsche dahin, dass wir Wege einschlagen, die trotz der besten Ziele die größten Schmerzen in unserem Leben zuführen. Weil das Problem nicht die Ziele sind, sondern die Wege, auf denen wir diese Ziele erreichen wollen. Manchmal, da scheint uns der Weg, den Gott dafür vorbereitet hat, für dieses Ziel, scheint uns einfach wie ein extrem schwieriger und langer Umweg zu sein. Und wir sagen, ich will doch dahin, warum soll ich denn jetzt in die Richtung gehen? Gott, mir gefällt dein Weg nicht. Hast du nicht irgendwie einen besseren, einen einfacheren, einen kürzeren Weg für mich, um ans Ziel zu kommen? Und das ist okay, das kannst du Gott genauso sagen. Nichts anderes hat Jesus auch getan, als zu sagen, Gott, gibt es da nicht irgendwie einen anderen Weg? Aber einen Fehler sollten wir in dieser Situation nicht tun. Wir sollten Gottes Wege nicht anhand unserer Emotionen und unserer Wünsche beurteilen. Denn manchmal sind die scheinbaren Abkürzungen und einfacheren und besseren Wege, die wir so sehen, keine Abkürzungen, sondern Sackgassen. Ich war vor einigen Monaten um Silvester herum im Urlaub, damals ging das noch, in Holland. Und ich war eine Runde laufen und ich kannte mich in der Gegend nicht so aus. Ich bin dann in so einen Wald reingelaufen, über Wege, es war wunderschön, frische Luft und ich habe es echt genossen. Und dann kam ich so nach so einem kleinen Waldstück in so ein Gebiet rein. Da war eine Menge irgendwie so neue Häuser, Villen und da waren so ein Kanal angelegt, sodass jeder Haus auch so einen Steg hatte mit einem kleinen Boot. Also das war eher für diejenigen mit einem etwas höheren Einkommen. Und ich bin da durchgelaufen. Und irgendwann habe ich mich schon Richtung Nachhauseweg bewegt und lief einige Zeit. Und irgendwann merkte ich, okay, der Weg, den ich jetzt denke, um irgendwie zum Haus zurückzukommen, das geht da irgendwie nicht weiter, weil da ist irgendwie ein Kanal. Und ich habe mein Handy rausgeholt, ich hatte es zum Glück dabei, gucke mir das auf Google Maps an und stell fest, okay, da ist so eine Kanallandschaft. Und um der kürzeste Weg zum Haus ist, geht aber nicht Richtung Haus, sondern ich muss erstmal weg aus dieser Richtung und muss so einen längeren Umweg machen, um an dieses Haus zu kommen. Und ich lief los und es fühlt sich nicht gut an, weißt du, wenn du eigentlich dorthin willst, aber du musst irgendwie dahin gehen, um irgendwann dorthin zu kommen. Und auf diesem Weg kamen immer wieder Abzweigungen. Und diese Abzweigungen, die sahen immer so aus, als könnte ich auf dem direkten Weg eigentlich Richtung Haus kommen. Und auf dem Plan wusste ich, aber da ist ein Kanal. Aber vielleicht dachte ich mir, vielleicht gibt es da zumindest für Fußgänger, auch wenn da keine ganze Straße ist, vielleicht gibt es da doch Abkürzungen für Fußgänger. Und an der ersten Abzweigung lief ich vorbei und sagte, nein Erwin, das macht keinen Sinn. Hier, du bist schon sowieso länger unterwegs, als du wolltest. Nimm jetzt einfach diesen Weg, wie du ihn gerade gesehen hast. Und dann kam die zweite Abzweigung. Und ich dachte mir, boah, das sieht echt so aus, als könnte ich da gut durch. Der Plan sah zwar nicht so aus, aber ich könnte da durch. Und bei der dritten Abzweigung hatte ich die Schnauze voll. Ich bin da reingelaufen und dachte, irgendwie komme ich da sicherlich irgendwie schon durch. Aber wisst ihr, nach einer Zeit, wo ich diese scheinbare Abkürzung gelaufen bin, musste ich feststellen, hier komme ich nicht weiter. Und die Abkürzung war keine Abkürzung, sondern es war eine Sackgasse. Das Ziel war nicht das Problem. Aber manchmal sind die scheinbaren Abkürzungen, die wir sehen, um so schnell und so leicht wie möglich ans Ziel zu kommen, keine Abkürzungen, sondern Sackgassen. Und sie können dazu führen, dass die besten Wünsche und Ziele, die wir für unser Leben und auch das Leben anderer Menschen haben, uns dadurch auf Wege führen, die die größten Schmerzen zufügen. Als ich 15, 16 Jahre alt war, da muss man wissen, ich bin nicht sehr gern zur Schule gegangen. Ich hätte mich in dieser Zeit sehr gefreut, dass man nicht zur Schule geht, wobei man hat ja keine Ferien, ne? Also alle Schulkinder, ihr habt keine Ferien, ihr müsst trotzdem lernen und so. Ich habe Schule nicht nur nicht gemocht, ich habe sie wirklich gehasst. Und ich muss zugeben, ich war auch nicht besonders gut in der Schule. Mir fiel das nicht sehr leicht mit dem Lernen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann dachte, boah, fünfmal die Woche in die Schule zu gehen, ist mir viel zu häufig. Ich habe dann öfter mal ein, zwei Tage die Woche eher bei McDonald's vormittags verbracht als in der Schule. Das Problem dabei ist, wenn man in der Schule nicht gut ist und dann noch seltener hingeht, führt das nicht unbedingt dazu, dass man besser wird, sondern man wird eher immer schlechter. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis, weil du wirst schlechter und hast noch weniger Bock zur Schule zu gehen, deshalb gehst du nicht zur Schule und weil du nicht zur Schule gehst, wirst du einfach noch schlechter. Und irgendwann sagte ich zu Gott, ey, das wäre echt gut, wenn du mir jetzt hilfst, dass ich hier eine gute Note schreibe und dass ich nicht sitzen bleibe, sondern dass ich hier irgendwie einen Abschluss schaffe und dass ich vorankomme. Und ich habe immer wieder so vor Klausuren, Arbeiten und so Sachen dann gebetet und gesagt, Gott, bitte hilf mir. Und irgendwann hat Gott mir klar gemacht, und es ist wie so Schuppen vor den Augen gefallen, vielleicht denkst du dir, okay, brauchst du aber lange, um das zu checken, aber bei mir war das dann so, dass ich merkte, dass Gott zu mir sagt, weißt du, Erwin, du hast ein gutes Ziel, hier gute Noten zu schreiben, guten Abschluss zu machen. Aber der Weg, den du siehst, diese Abkürzungen, die du die ganze Zeit versuchst zu nehmen, es sind keine Abkürzungen. Der Weg, wie du dieses Ziel erreichen willst, das ist eine Sackgasse. Ich will dir gerne helfen, aber nicht wie du willst, sondern wie ich will. Wie wär's, wenn du mal anfängst, häufiger in die Schule zu gehen und die Hausaufgaben zu machen und die ganze Sache ernster zu nehmen? Wie wär's, wenn du aufhörst, alle Menschen um dich herum anzulügen und ehrlich bist? Und weißt du, wenn du diesen Weg gehen willst, dann helfe ich dir. Ich weiß nicht, welche Abkürzungen in deinem Leben gerade so attraktiv sind. Wo du denkst, oh, wäre das nicht auch so möglich? Diese Abkürzungen kommen andauernd. Als wir vor einigen Jahren ein Grundstück gekauft haben und ein Haus gebaut haben, egal ob es Handwerker sind, Gutachter sind, irgendwie jeder bietet es uns an, mindestens einen Teil des Ganzen ohne Rechnung zu machen. Sie rechnen dir vor, wie viel du dabei sparst, um wie viel kürzer der Weg ist, um das Ziel zu erreichen. Überall in unserem Leben kommen immer wieder Abkürzungen. Und ich habe eine große Schwäche in meinem Leben und die ist Eis. Ich habe hier immer mein Lieblingseis, ich kriege kein Geld von denen, aber das ist Häagen-Dazs oder Häagen-Dazs Salted Caramel. Ich liebe dieses Eis. Das Problem an diesem Eis ist, ich versuche immer nach dem Winter ein bisschen Winterspeck abzunehmen, um sportlich bessere Leistungen bringen zu können. Das ist ganz einfach in Mathematik. Ein paar Kilo weniger bedeutet ein paar Sekunden schneller. Und es gibt noch eine andere ganz einfache Mathematik. Wenn man abnehmen will, muss man einfach weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht. Ist nicht kompliziert, aber kann ganz schön anstrengend sein. Das Problem ist, dieses Ding hat irgendwie, ich bin richtig schlecht in Rechnen, ihr könnt ja mal durchrechnen, irgendwie 5 mal 280 Kalorien, also keine Ahnung, 1200 oder wie viel auch immer, sogar noch mehr Kalorien. Und bei mir ist es so, wenn ich so eine Dose öffne, das ist noch nie in meinem Leben passiert, dass ich die irgendwie nochmal halb voll oder sowas in den Kühlschrank zurücktue. Also wenn ich damit anfange, dann bringe ich das auch zu Ende, das Ding. Und es ist so, wenn ich durch einen Laden gehe und dieses Eis sehe, dann ist das, es schreit mich förmlich an. Und weißt du, so ist das mit Abkürzungen in unserem Leben. Sie machen ganz laute Versprechen. Und das Versprechen ist, boah, Erwin, weißt du noch das letzte Mal? Dieser Geschmack, wo dieses Salzige und diese Karamellstücke und das ist ein Erlebnis. Abkürzungen machen sehr laute Versprechungen, aber sie verschweigen uns die realen Konsequenzen. Sie wollen uns auf Wege führen, die aussehen, als wären sie einfacher und besser. Aber in Wahrheit sind es Sackgassen, die in unserem Leben so vieles kaputt machen können. Also Jesus Christus im Garten Gethsemane, ja, er hat auch gesucht nach irgendwelchen Abkürzungen, nach irgendwelchen anderen Wegen. Aber am Ende kommt er zu dem Entschluss zu sagen, okay Gott, ja, es wäre so gut für mich, wenn wir da irgendwie einen anderen Weg finden. Aber am Ende sagt er nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Denn Gott, ich vertraue dir, dass du nicht nur die besten Ziele für mein Leben hast, sondern auch die besten Wege, wie ich diese Ziele erreichen kann. Ich vertraue dir. Vielleicht sagst du dir, na ja, das war halt Jesus. Aber weißt du, Jesus war tatsächlich auch 100% Mensch. Er kannte so wie ich Hunger und Durst und Müdigkeit. Und gleichzeitig auch intensive Gefühle und Sehnsüchte. Gefühle wie Angst, Trauer. Er beschreibt das hier. Und wenn wir uns diese Verse genau anschauen, werden wir auch feststellen, der Gemütszustand von Jesus, das innere Leben bei Vers 36 und 37, ist nicht dasselbe wie in den Versen 46 und 45. Weißt du, wir können mal, wenn wir weiterlesen, ab Vers 42, wir machen einen kleinen Sprung, ab Vers 42, da lesen wir, Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Merken wir, hier ist schon ein Unterschied. Er bittet nicht mehr, hey, wenn es irgendwie möglich ist, find einen anderen Weg oder mach es irgendwie anders, sondern wir merken, er ist mittlerweile, er war zwischendurch bei den Jüngern, kommt zum zweiten Mal ins Gebet. Seine zweite Gebetszeit und da verändert sich schon was. Er bittet Gott nicht mehr darum, dass er diesen Kelch an ihm vorübergehen lässt, sondern er sagt, ja, wenn das wirklich dein Weg ist, dann soll dein Wille geschehen. Und dann geht er nochmal zu seinen Jüngern, Vers 43, als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, und guck mal, wie mit welcher Entschlossenheit Jesus jetzt auftritt. Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Wisst ihr, bei Vers 45, wenn wir eins zurückgehen, dann ist so ein Wort am ganz Anfang des Verses, was sehr wichtig ist. Denn da steht dann. Nach drei Gebetszeiten ist Jesus an einem Punkt, wo die Ängste und Sorgen noch da sind. Aber sie drücken ihn nicht mehr so runter, sondern er kann mit einer viel größeren Entschlossenheit sagen, jetzt bin ich bereit, den Weg zu gehen, den der Vater für mich vorbereitet hat. Jetzt bin ich bereit, nicht nur dasselbe Ziel zu verfolgen, sondern auch es auf demselben Weg zu tun. Wenn du dir wünschst, dass in deinem Leben nicht Emotionen dein Handeln und deine Entscheidungen bestimmen, sondern Mut, Glauben, Vertrauen und Entschlossenheit, dann gibt es für diesen Weg keine Abkürzungen. Sondern es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg, der in die Gegenwart Gottes führt. Schon nach dem ersten Gebet, nach der ersten Gebetszeit, sagt Jesus, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber da endet es noch nicht. Er ist noch nicht bereit. Er geht zu den Jüngern und er geht wieder ins Gebet. Und noch ein drittes Mal geht er ins Gebet. Und wir lesen, dann geht er hin und sagt, okay, lasst uns gehen. Lasst uns gehen auf diesen Weg. Er wartet nicht nur auf das, was mit ihm passiert, sondern er ist bereit, entschlossen, den Weg zu gehen, den Gott für ihn vorbereitet hat. Und ich weiß nicht, welche Abkürzungen, scheinbaren Abkürzungen in deinem Leben gerade sehr attraktiv sind, sehr verlockend sind. Und vielleicht quält dich der Blick auf den Weg, den Gott scheinbar für dich irgendwie vorbereitet hat. Und du bist nicht zufrieden damit. Es ärgert dich. Und es verursacht Angst, Sorgen, Traurigkeit. Aber ich möchte dich heute zu einer Sache ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Und es ist nicht der Zeitpunkt für irgendwelche frommen Appelle. Was ich nicht sagen will, ist, du musst keine Angst haben, du brauchst einfach keine Angst haben, vertraue einfach Gott. Nein, ich glaube, so einfach ist es nicht. Angst und Sorgen sind da. Aber wozu ich dich einladen möchte, ist, all diese Dinge zu nehmen und sie vor die Füße Gottes zu legen und sagen, Papa, Vater, das ist das, was gerade bei mir abgeht. Ich verstehe deinen Weg nicht. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde lieber abbiegen. Ich würde lieber einen anderen Weg wählen. Aber hinzukommen und zu sagen, aber ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du nicht nur gute Gedanken und gute Ziele für mein Leben hast, sondern auch einen Weg vorbereitet hast. Und der kann manchmal aussehen wie ein Umweg. Aber ich vertraue dir darauf, dass auf diesem scheinbaren langen und schweren Umweg mehr Segen für mich bereit liegt, als mir jede Abkürzung bieten kann. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt dort, wo du bist, Gott dein Vertrauen auszusprechen. Vielleicht auch zum allerersten Mal in deinem Leben zu sagen, Gott, ich habe in der Vergangenheit, bin ich so meine eigenen Wege gegangen. Ich habe einige Abkürzungen genommen, die ganz schön viel Schmerzen in meinem Leben verursacht haben. Aber heute bin ich bereit, dir voll zu vertrauen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Du kannst auch deine Augen schließen und für dich persönlich mitbeten oder die Haltung einnehmen, wie du es gerade möchtest. Mein Vater, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort Orientierung gibst. Ich danke dir, dass deine Liebe zu uns so groß war, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, der am Kreuz für all meine Schuld bezahlt hat. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht den einfachen Weg gegangen bist, dass du keine Abkürzung versucht hast, sondern dass du bereit warst, diesen schweren Weg zu gehen. Und heute möchte ich all meine Gefühle und Empfindungen zu dir bringen. Aber ich möchte dir auch sagen, dass ich dir vertraue, dass ich an dir festhalte und die Wege gehen möchte, die du für mich bereithältst. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Er erfülle dein Herz mit seinem göttlichen Frieden. Amen.